Gut, dann für Frau Barmann. Ich begrüße die Anwesenden zur 79. Sitzung des IFRS-Fachausschusses. Wir haben heute eine Reihe von Interpretations- und Auslegungsthemen auf dem Programm und beginnen mit zwei Modulverlautbarungen zur HV 50 betreffend IFRS 9. Und ich gebe Herrn Große das Wort.
Ja, vielen Dank. Wie Sie ja gesehen haben, haben wir auf der Tagesordnung später noch die anderen Module, die zur selben Verlautbarung gehören. Ich habe jetzt ein paar Vorbemerkungen, die indirekt natürlich für beides gelten und weiß nicht, vielleicht sagen Sie nachher, ob wir die gegebenenfalls sogar in einem Zuge hintereinander oder ob wir das so lassen, wie es auf der Tagesordnung steht. Da bin ich noch offen. Also Ihnen ist ja bekannt, die Modulverlautbarung, das neue Konzept, wie das EDW diese Auslegung publizieren will. Ich habe noch mal auf der Seite 2 kurz zusammengefasst, welche Module in der Verlautbarung bisher schon veröffentlicht sind. Und Sie können sehen, dass jetzt also zu IFRS 9 2 zusätzliche Module veröffentlicht wurden. Und wie Ihnen ja auch bekannt ist, 3 neue zu IFRS 16 und eben auch 1, was IFRS 1 betrifft. Aber weil das erst vor 2 Tagen publiziert wurde, haben wir es jetzt nicht noch so auf die Schnelle für die Sitzung vorgelegt. Auf jeden Fall die IFRS 9 und auch IFRS 16 Module wollten wir Ihnen einfach mal zur Kenntnis geben. In aller Kürze, denke ich, aber wir schauen mal, ob sich eine Diskussion entwickelt. So, dann gehe ich direkt in die 2 Themen rein. Also Modul Nummer 2 und 3 betreffend IFRS 9. Mir wurde auch zugerufen, dass Herr Berger selbst, der ja als Vorsitzender involviert war, gerne auch noch ein paar Details ergänzen kann, was Sie dazu sagen möchten. Bitte jederzeit. So, also Modul Nummer 2 ist eine natürlich sehr spezifische Frage. Es geht um die Kategorisierung von Finanzinstrumenten. Bei der Frage, ob das Geschäftsmodell halten, was ja wichtig ist für die Bewertungskategorie, vereinbar ist, wenn Forderungen, also in dem Sinne auch Finanzinstrumente, im Rahmen einer Factoring-Vereinbarung zum Verkauf gestellt werden. Und wichtig ist, dass bei diesem Factoring-Programm, so im Sachverhalt beschrieben, also Verkäufe vorgesehen sind, indem planmäßig und automatisch Forderungen zum Verkauf angeboten werden. Und dem IFRIC wurde also die Frage vorgelegt, ob so eine Art von Factoring-Programm schädlich ist oder unvereinbar mit dem Geschäftsmodell halten. Und bei der kurzen, knackigen Würdigung wird also gesagt, zunächst mal ist festzustellen, dass für die Würdigung, ob ein Halten wirklich gegeben ist, sind natürlich vergangene Verkäufe und auch künftige Verkäufe zu berücksichtigen. Und in beider Hinsicht ist immer die Häufigkeit, das Volumen bzw. der Wert und die Anzahl, die Zeitpunkte der Verkäufe entscheidend. Aber das ist im Prinzip die grundlegende Regelung. Hier in diesem speziellen Fall beschreibt das IDW, dass allein die Zielsetzung des Programms, nämlich dass die Forderungen praktisch automatisch ohne weiteres Zutun zum Verkauf stehen, bedeuten, dass die Absicht, Forderungen zu halten, gar nicht mehr gegeben ist. Und deswegen ist das Geschäftsmodell halten also mit so einer Factoring-Vereinbarung nicht vereinbar.
Vielleicht nur ein Satz ergänzt, was glaube ich auch noch ganz entscheidend ist. Im Sachverhalt führt die Factoring-Transaktion zu einem Abgang der Forderung. Das ist schon entscheidend, glaube ich, hier.
Ja, also mehr Worte würde ich dazu gar nicht machen. Haben Sie Anmerkungen, Störgefühle?
Ich wollte es irgendwie verändert hier, das Teil. Ja, okay. Aber es ist eine andere Taste als ich. Ich habe mich nur gefragt, ob man, also diese Ankaufsprogramme oder Factoring-Programme sind ja auf ein bestimmtes Volumen begrenzt. Irgendwie, wo man sagt, okay, es werden immer 100 Millionen voll gemacht oder irgendwas, oder 50 Millionen. Und vielleicht haben die sonst viel mehr im Bestand, was eben, wo kein Factoring-Programm besteht. Ja, und das ist aber ständig revolvierend. Also das müsste man eigentlich nochmal differenzierter betrachten, ob man dann nicht eigentlich 2 Geschäftsmodelle hat in seinem Forderungsbestand und nur der eine, wo man Factoring macht, ist der ohne Halteabsicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, ein Factoring-Programm infiziert alle Forderungen aus Lieferung und Leistung.
Soweit würde ich auch nicht gehen. Auf der anderen Seite.
Das wird jetzt aber hier gar nicht diskutiert. Ja?
Nee,
aber also, und da wird es eigentlich interessant.
Aber im Grunde genommen müsstest du, das ist ja faktisch genauso wie bei Tainting-Regeln. Du müsstest im Grunde genommen eigentlich jetzt zwei Buckets bilden. Eins, wo du praktisch Forderungen reinschiebst, bei denen eben die automatisch ins Factoring-Programm gezogen werden können. Da würde ich sagen, hast du eben keine Halteabsicht. Und alle anderen stehen dann halt zum Factoring gar nicht zur Verfügung. Dann ist auch klärlich klar, da kann natürlich eine Halteabsicht gegeben sein. Ich glaube, hier ist das Problem, dass du schlicht und einfach sagst, theoretisch kommt jeder in Frage und damit hast du eine Infizierung.
Genau, das heißt, man müsste es auch von der Dokumentation dann trennen bei Zugang. Und bei diesem Programm weiß ich häufig nicht bei Zugang, ob genau diese Forderung jetzt quasi in das Programm reinläuft oder hängen bleibt, weil das Volumen überstiegen wurde.
Ja. Das ist ja auch meistens zweidimensional, weil es ist ja nicht nur das Volumen, es ist ja meistens auch die Eligibility. Also kann die Forderung überhaupt in das Factoring-Programm reingehen, weil sie die Bedingungen erfüllt. Ja. Das ist ja häufig auch noch ein Faktor und das weiß ich teilweise sogar auch nicht zwingend ex ante. Also hier ist es ja tatsächlich dann sozusagen ein selbst auferlegter Cap. Wir haben ja den Fall beschrieben, wo man aus eigenen Liquiditätserwägungen sozusagen atmen lässt, wo man ja an dieses Mischmodell kommt. Aber ich sehe es so ähnlich wie du, Andreas. Also wenn man sagt, ich schiebe ein bestimmtes Volumen rein und ab dann höre ich auf, muss ich irgendwie eine so ähnlich wie da bei der Own-Use-Exemption eine Buchstruktur schaffen, um irgendwie sagen zu können, ich muss das irgendwie abtrennen, weil es genau dieser Forderungsteil wird auf alle Fälle reingehen. Aber so weit wollte man dann auch nicht gehen, hier in der Stellungnahme das noch reinzumachen.
Ich glaube, es gibt ja einfach mehrere Varianten da, ne? Und das ist einfach gar nicht behandelt. Ja? Also entweder ich habe da mehrere Portfolien, möglicherweise, wenn ich das in der Buchstruktur abbilde, oder ich habe eben ein gemischtes Geschäftsmodell. Also je nach, das wird nicht weiter behandelt. Ne? Wird einfach gesagt, dass in diesem Sachverhalt es auf jeden Fall nicht vereinbar ist mit dem Geschäftsmodell halten. Und ich glaube, das ist
ja so. Das ist eigentlich der einfachste Fall. Ja.
Stelle fest, keinerlei Unbehagen. Richtig abgebogen.
Okay, dann gehe ich mal über zum Modul. Entschuldigung.
Eine Formulierung in dem allerletzten Satz, die ich mir unterstrichen habe, die ich überraschend fand und wo man vielleicht drüber nachdenken könnte, wobei, wenn es unsere Verlautbarung wäre, würden wir es vielleicht etwas anders formulieren. Das heißt, dies gilt hingegen nicht, wenn von vornherein die Absicht besteht, sämtliche Forderungen als Liegen- und Leistungsverkauf anzubieten, weil dann keine einzige dieser Forderungen und so weiter gehalten werden soll. Dieses keine einzige im Singular in dieser Fokussierung, das ist mir aufgefallen. Das wäre vielleicht das Einzige, wo man nochmal drüber nachdenken könnte.
Passt aber zu den sämtlichen, ne? Wenn nicht sämtliche, dann keine einzige. Ja. Ne?
Okay, ja. Kommen wir zum Modul Nummer 3. Auch hier eine Frage, die im Zusammenhang mit der Kategorisierung von Finanzinstrumenten steht. Diesmal geht es aber nicht um das Geschäftsmodell, sondern um die Zahlungsstromeigenschaften. Und zwar wird die Frage aufgeworfen, ob für ein und dasselbe, also für ein identisches Finanzinstrument, die Überprüfung des Zahlungsstromkriteriums zu zwei verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich ausfallen kann. Aber konkret, wenn Finanzinstrument schon im Bestand ist und es wird später am Sekundärmarkt erworben, ob dann die Beurteilung, die damals beim ersten Mal vorgenommen wurde, beim zweiten Mal, die wieder stattfinden muss, anders ausfallen kann. Ja, und dann sind, finde ich, recht anschaulich, bei der Würdigung sind mehrere Beispielfälle aufgeführt. Ich will die jetzt gar nicht im Einzelnen vorlesen, aber es wird halt erläutert, dass in diesen vier Beispielen jeweils denkbar ist, dass und warum eine Beurteilung einige Monate später anders ausfallen kann als vorher. Und insofern ist dann das Ergebnis der Analyse oder Würdigung, jawohl, es kann eine unterschiedliche Beurteilung zu verschiedenen Zeitpunkten für dasselbe oder für identisches Finanzinstrument, für identisches Wertpapier vorgenommen werden. Ja, soweit glaube ich, mehr Worte als drinstehen muss man ja nicht machen. Insofern auch nochmal die Frage an Sie. Hat jemand Anmerkungen, Gedanken dazu? Okay, das scheint nicht der Fall. Ja, dann ging das flott und unkompliziert. Also wir haben die zwei Module jetzt vorgestellt. Vielleicht dann doch die pragmatische Frage. Wollen wir direkt die Module zu IFRS 16 anschließen? Dann heißt das faktisch, dass ich jetzt nicht nur an meinen Kollegen Peter übergebe, sondern wir würden dann auch praktisch zu Top 7 springen, aber sei es drum. Okay.
Gut, dann erspare ich mir mal die Vorrede. Die hat mir der Kollege ja schon abgenommen. Von daher gehen wir direkt zu den Modulverlautbarungen zu FRIS 16 über. Das sind die ersten drei, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und deswegen fangen wir mal mit dem Modul M1 an. Da geht es um die Bilanzierung von Erbbaurechtsverträgen nach deutschem Recht. Und da geht es halt darum, dass ein Nutzungsrecht an einem Grundstück halt nicht durch, klassisch durch einen Kaufvertrag erworben wurde, sondern durch einen Erbbaurechtsvertrag. Ja, wie es halt beim Erbbaurecht so ist, es gibt dann halt ein veräußerliches und ein vererbliches Recht. Gleichzeitig hat dann der, ich sag's mal, Inhaber des Grundstücks auch alle damit verbundenen Rechte und Pflichten. Und klassischerweise haben diese Verträge halt eine sehr lange Laufzeit, in der Regel 99 Jahre, aber andere Varianten sind auch möglich, aber grundsätzlich halt immer sehr langfristig. Und das Problem, was hier adressiert werden soll, ist die Frage, ob denn tatsächlich nur ein Nutzungsrecht durch den Erbbaurechtsvertrag erworben wird oder ob gerade aufgrund dieser umfangreichen Rechte und Pflichten und der besonderen Stellung eines Erbbaurechtsnehmers und der langen Laufzeit, ob das nicht wirtschaftlich eigentlich tatsächlich am Kauf entspricht. Das ist das Thema, was der IDW hier beleuchtet. Grundsätzlich erstmal unstrittig ist natürlich, dass man von der IFRS 16-Schiene das Thema beleuchten muss. Das heißt, dass ein Nutzungsrecht vorliegt, weil der gesamte wirtschaftliche Nutzen gezogen wird, Entscheidungsmacht vorliegt, das ist alles unstrittig. Und wie gesagt, dann kommt man eher zu dem Punkt, wo man sich die Frage stellen muss, ob man noch einen Schritt weiter geht und eben sagt, eigentlich wird damit ein Kauf erreicht, weil wirtschaftlich praktisch alles einem Kauf entspricht. Da ist es so, dass das IDW zu dem Ergebnis kommt und auch mit dem Verweis auf die Aussage des IASB, dass Grundstücke grundsätzlich oder im Normalfall eine unbegrenzte Nutzungsdauer haben, dass halt egal wie lange der Vertrag ist, er ist in der Regel ja befristet, dass halt immer ein gewisser Restwert verbleibt, der halt auch bei dem ursprünglichen Grundstücksbesitzer verbleibt. Und auch aufgrund der langen Dauer der Vertragslaufzeiten halt eventuelle Optionen zur Verlängerung halt heutzutage sehr schwer zu beurteilen sind, wie man das in 99 Jahren entscheiden wird. Diese beiden Faktoren sprechen halt dagegen, das einem Kauf wirtschaftlich gleichzusetzen, und deswegen kommt das IDW zu dem Ergebnis, dass es halt sich tatsächlich nur um ein Leasing eines Grundstückes handelt und wie gesagt eben wirtschaftlich kein Kauf erreicht wird. Ja, von daher das die Vorrede von mir, Ihr Gefühl oder Ihre Meinung dazu?
Also ich finde es überzeugend, wenig überraschend, ehrlich gesagt. Es erinnert an die Diskussion, die man vor einigen Jahren zu Land Use Rights schon mal hatte beim IASB, IFRS-IC in Hongkong, China und so weiter. Und da war, glaube ich, auch der Outcome IAS 17 interessanterweise. Ja, also ja, ich hätte jetzt wenig Anmerkungen, ehrlich gesagt.
Ich bin nur über diesen einen Absatz gestolpert, dass Verlängerungsoptionen nur dann zu berücksichtigen sind, wenn hinreichend sicher, so, und dass man das über die lange Zeitraum schwierig beurteilen kann. Und dann kommt daher es nicht davon auszugehen, dass die Vertragslaufzeit der wirtschaftlichen Nutzungsdauer entspricht bzw. nahe kommt. Also da habe ich mich gefragt im Zusammenhang mit der Diskontierung der Leasingzahlungen, über welchen Zeitraum muss ich denn jetzt diskontieren? Also das ist jetzt von der Aussage so, ich hätte jetzt angenommen über die Vertragslaufzeit tatsächlich, weil, und dann nehme ich aber eigentlich an, dass das auch die wirtschaftliche Laufzeit ist, weil ich jetzt nichts Besseres weiß. Ja, und ist es jetzt, also dieser Satz, der letzte, meint der jetzt, ist es kürzer, ist es länger, was ist es jetzt? Also ich hätte jetzt eher verstanden, dass man dann jetzt annehmen muss, dass das gleichzusetzen ist. Und dann auch klar ist, nach außen über diesen Zeitraum muss ich diskontieren, weil die langen Zeiträume führen dazu, dass da immer sehr hohe Werte rauskommen. Also bei uns ist es auch so, dass wir jetzt ungefähr durch die Umstellung, würde man sagen, ein Viertel ist aus Erbbaurechten ungefähr von den Leasing-Gegenständen, die wir jetzt dazu bekommen haben.
Da kann ich vielleicht kurz was sagen, weil das ist vielleicht tatsächlich eine redaktionelle Klarstellung, weil wir reden über die Nutzungsdauer des Grundstückes an sich, die ja jetzt unbegrenzt ist, von daher ist es ein bisschen schwierig. Ne? Ja. Läuft da nicht mit der Nutzungsdauer des Right of Use Assets.
Ja.
Ich glaube, deswegen könnte man das vielleicht durch eine Ergänzung noch klären.
Ja. Also da wäre es sinnvoll, das glaube ich sprachlich immer zu präzisieren, weil ich bin da drüber gestolpert und.
Weil wie gesagt, das würde ich schon richtig sagen, also Erbbaurechte kommen verhältnismäßig häufig vor, insbesondere wenn das Erbbaurecht von der Kirche vergeben wird, die ja doch einer der größten Grundstückseigner in Deutschland sind.
Mhm.
Und kriegen relativ häufig diese Anfrage. Und jetzt der Hongkong-Fall, das sind ja mal 999 Jahre, und hat man auch gesehen. Deswegen war es auch unter anderen Zeiträumen.
Ja. Ja. Europa ja auf eine ähnliche Art und Weise mit dem Umweltschutz.
Ja, ja. Das da kann man teilweise überhaupt nicht Grundstücke erwerben.
Jetzt rein aus einer vielleicht WP-Brille kommt und sehr, sehr wortwörtlich die Würdigung lesend, heißt es, Erbbaurechte fallen grundsätzlich in den Anwendungsbereich von IFRS 16. Das ist eine Öffnungsklausel. Also da bin ich der Meinung, wenn man sagt, 16 ist anzuwenden, oder aber, und das wäre mal eine Frage, wenn 16 nicht anwendbar sein würde, wie wäre denn dann vorzugehen? Zumal ja hier ein ganz konkreter Sachverhalt eben zugrunde liegt. Also man hat diese Würdigung, kann man jetzt ja nicht allgemein auf alle möglichen anderen Formen der Erbbaurechte, sondern auf diesen konkreten Sachverhalt, wie hier beschrieben ist. Und die Frage ist, ist im IDW diskutiert worden oder in der Arbeitsgruppe diskutiert worden, dass man für diesen konkreten Anwendungsfall tatsächlich zu einer anderen Conclusion kommen könnte. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, wäre es klarer und more honest, das Wort grundsätzlich zu streichen.
Was mir spontan dazu einfällt, da kam ja immer in Diskussion mal das Stichwort hier Coastal Erosion und sowas aus, ne, auf, ne, wenn das Grundstück tatsächlich weg ist.
Ich weiß, ob es die Erbpacht bei der Küste, die Kirche damals hatte, auch noch da ist heute, die Küste, das ist das andere Problem.
Können wir damit zu Modul 2 übergehen. Da geht es um die Bilanzierung von Vereinbarungen zur Überlassung von Firmenwagen an Arbeitnehmer. Wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz das Stichwort gehört. Wie gesagt, grundsätzlich erstmal klar, es gibt ein Hauptleasingverhältnis des Arbeitgebers mit einem externen Pkw-Anbieter. Und dann wird der Pkw, der vom Arbeitgeber geleast wird, halt dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt. Da ist dann der Sachverhalt relativ offen. Das kann sowohl zum Nutzen dienstlichen als auch zum privaten Nutzen sein. Es kann gegen volle Übernahme der Kosten, gegen eine anteilige Übernahme der Kosten oder gegen gar keine Übernahme der Kosten sein. Wie gesagt, da legt sich die Fallkonstellation gar nicht fest. Die Frage, die aber gestellt wird, ist, ob aus diesem Weitergeben an den Arbeitnehmer ein Unterleasingverhältnis, also ein Sublease, entsteht oder ob das reicht, sozusagen, wenn man das als Mitarbeitervergütung im Sinne von IAS 19 bilanziert. Und da kommt das IDW dann, erstmal unterscheiden sie in zwei Fälle. Das eine ist, wenn der Arbeitgeber als Agent für den Arbeitnehmer agieren würde. Das wird noch mal kurz abgehandelt, dass das im deutschen Rechtskreis allenfalls in seltenen Ausnahmefällen überhaupt nur vorkommt. Deswegen wird es relativ schnell zur Seite geschoben. Und der klassische andere Anwendungsfall ist dann halt, wenn der Arbeitgeber als Prinzipal handelt. Und da wird dann ins Feld geführt, dass grundsätzlich nach IAS 19 eben auch die kostenlose oder vergünstigte Überlassung nicht monetärer Leistungen, hier also des Firmenwagens, in den Anwendungsbereich fällt. Wie gesagt, das kann halt unterschiedliche Ausgestaltungen haben. Es kann zum einen kostenlos sein, es kann halt eine teilweise Übernahme der Kosten sein. Es kann halt auch sein, dass der Arbeitnehmer die Kosten des Leasings in voller Höhe zahlt, aber einen wirtschaftlichen Nutzen oder Vorteil dadurch erzielt, dass der Arbeitgeber Mengenrabatte oder sonstige Vergünstigungen besser aushandeln konnte. Und das sind alles Faktoren, die das Ganze nach IAS 19 eben als vergünstigte Überlassung der nicht monetären Leistung qualifizieren. Und aufgrund der fehlenden eindeutigen Regelung, sowohl in IAS 19 als auch in IFRS 16, es zulässig ist, das ausschließlich nach IAS 19 zu bilanzieren. das, wie gesagt, die Einschätzung des IDW. Teilt sich das mit Ihrer Einschätzung? Zumindest gibt es keine Gegenstimmen.
Ja, also auch das gab ja eine ganze Menge Abstimmungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der globalen Ebene dazu. Insofern, das spiegelt die Diskussion vollständig wider, die auch global geführt worden ist.
Die einzige Anmerkung, die ich habe, das zeigt mal wieder, dass der ISB nicht besonders gut ist, da Cross-Cutting-Issues auf dem Schirm zu haben, weil das ist ein Scope-Konflikt, der da auch zutage tritt. Und man mag nicht ausschließen, dass es das auch noch einen anderen Teil von der Standards gibt, die dann aus IFS 16 ausgelöst wurden.
Dann kommen wir zum dritten Modul. Da geht es um die Bilanzierung von Mieterdarlehen aus Immobilien-Leasing-Verträgen. Das ist grundsätzlich erstmal so, dass der Leasingnehmer eine Immobilie für 5 Jahre mietet und keine Kaufoption besteht. Dann gibt es halt die Besonderheit, dass der Leasinggeber eine Ein-Objekt-Gesellschaft ist, die über kein weiteres Vermögen verfügt. Und die Immobilie ist halt über ein Bankdarlehen finanziert. Zudem wird noch gesagt, dass das Thema IFRS 10 hier nicht einschlägig ist, also es ist keine Konsolidierungspflicht. Die Besonderheit liegt eigentlich darin, dass zur originären Leasingrate noch ein zusätzlicher Beitrag gezahlt wird vom Leasingnehmer an den Leasinggeber. Und diesen zusätzlichen Beitrag verwendet der Leasinggeber dazu, die Kreditverbindlichkeit gegenüber der finanzierenden Bank schon laufend zu tilgen. Und in dem Maße, wie praktisch diese Bankverbindlichkeit getilgt wird, baut sich dann halt eine Forderung gegenüber dem Leasingnehmer auf. Und das ist das eben das sogenannte Mieterdarlehen, welches halt ungesichert und nachrangig gegenüber der eigentlichen Bankfinanzierung der Objektgesellschaft ist. Und am Ende wird dann das Mieterdarlehen aus dem Verwertungserlös getilgt. Bei dem ist es halt wiederum so, dass der voraussichtlich nicht dazu ausreicht, um sowohl das Bankdarlehen als auch das Mieterdarlehen in voller Höhe zu bedienen. Und initial wird hier damit gerechnet, dass nur 60% des Mieterdarlehens am Ende halt wirklich wieder zurückgezahlt werden. Das Problem, was hier beackert werden soll, ist, ob dieses Mieterdarlehen einer Restwertgarantie im Sinne von IFRS 16 entspricht und wie es dann zu bilanzieren ist. Einhergehend mit der Frage, wie dann halt das Nutzungsrecht zu bilanzieren ist und das Mieterdarlehen, sofern es als finanzielle Forderung angesehen wird, wie da die Bilanzierung nach IFRS 9 zu erfolgen hat. Der IDW kommt dann halt zum Ergebnis, dass das Mieterdarlehen einer Restwertgarantie entspricht. Und auf dieser Basis wären dann die Beträge, die für dieses Mieterdarlehen gezahlt werden, als Teil der Leasingzahlung zu berücksichtigen und damit halt auch in der Leasingverbindlichkeit. Und dann ist es halt so, dass auch die monatlichen Zahlungen des Leasingnehmers halt aufgeteilt werden, einmal in den ganz normalen, originären Leasinganteil und zum anderen halt in diesen zusätzlichen Tilgungsanteil und sich daraus halt eine finanzielle Forderung aufbaut. Und daraus gibt es dann hier noch verschiedene, soll man sagen, Buchungssätze zur Abbildung während der 5-jährigen Laufzeit. Ja, wie gesagt, meine Frage wieder an Sie, ob Sie die Ansichten des IDW teilen. Und ich persönlich würde das insbesondere mal auf die Frage beziehen, ob Sie es wirklich als Restwertgarantie ansehen, das Mieterdarlehen.
Ich finde die Sachverhaltsbeschreibung interessant. Ich kenne das ein bisschen anders. Ich kenne das in der Variante, dass ich bei so einer SPE dann als Leasingnehmer auch in irgendeiner Form eine Kapitalbeteiligung habe oder dass ich später irgendwie etwas rauskaufen kann. Das ist ja alles nicht der Fall. Die erste praktische Frage, die ich mir gestellt habe, ist, woher weiß denn der Leasingnehmer, zu welchen Konditionen später verwertet werden soll? Dass er überhaupt in der Lage ist, nachher diese Aufteilung in 60-40 vorzunehmen. Das ist mir aus dem Sachverhalt nicht so ganz klar geworden. In der Praxis kennen wir die Fälle und dass das zu einer Restwertgarantie führt. Im Ergebnis bin ich völlig d'accord, aber ich fand den Sachverhalt sehr, sehr kurz beschrieben und ich glaube nicht, dass man auf der Basis alle Informationen hat, um dann zu der Conclusion zu kommen.
Darum, dass man sagt, dieses Mieterdarlehen wird ja letztendlich ein Stück weit dann jetzt in die Leasingzahlung reingenommen. Ja. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich die Kernaussage. Und die zweite Aussage ist diese Forderung, die da entsteht, dass die zum Fair Value zu bewerten ist. Und weil ein Asset-Risiko dahinter steht. Ich glaube, das sind die zwei Kernaussagen. Ja. Das ist eigentlich Buchungs-, dass wir mal ein bisschen praktisch unterwegs sind mit den Buchungssätzen.
Das ist ein schön konstruiertes Beispiel. Also im Ergebnis habe ich auch. Ich denke nur immer in Fallvariationen. Und ein Fall wäre ja auch, der Leasingnehmer rechnet damit, dass er natürlich sein Mieterdarlehen zurückbekommt zu 100%. Mhm. Ja. Und, oder er könnte dieses Darlehen auch zu 100% am Anfang bezahlen an die Objektgesellschaft. Ist es dann noch genauso zu würdigen? Und ich kann mir vorstellen, dass das gerade im Handel vorkommt, wo man irgendwie die Ausstattung der Supermärkte oder was quasi so finanziert und das Handelsunternehmen finanziert das quasi mit, dadurch, dass er dass der Leasinggeber mitfinanziert wird oder auch in der Automobilindustrie, dass Zulieferer irgendwie mitfinanziert werden. Also quasi, denn das überblicke ich jetzt nicht, in welche Konstellation man diesen schön konstruierten Fall ausdehnen kann und wann dann dieser Grundgedanke kippt und man sagt, das ist jetzt aber dann doch ein ganz normales Darlehen. Und darüber haben wir diskutiert, wie weit man das jetzt spinnen kann und es ist dann nur noch ein normales Darlehen.
Ich glaube, wir in der Diskussion, soweit ich das mitbekommen habe, zumindest hat man sich halt auf diese Kernfrage fokussiert, also überhaupt mal die Frage zu beantworten, wenn ich ein Mieterdarlehen habe, wie ist das eigentlich abzubilden? Also, dass überhaupt eine Forderung sich aufbaut, dass sie nicht SBPI-konform ist und so weiter, das war der Kerndiskussion. Natürlich gibt es da noch viele Varianten, die man diskutieren könnte, aber das war eigentlich so die Hauptüberlegung dabei, das überhaupt mal klarzustellen. Ne?
Und ich glaube, also, aber der Grundgedanke, das Grundprinzip dahinter ist ja, übernimmt ja sozusagen der Mieter dann dieses Asset-Risiko, dieses Restwertrisiko. Und das kann natürlich in allen Fallkonstellationen auftreten. Hier ist es natürlich besonders extrem, weil er schon ex ante weiß, dass er nicht alles zurückbekommen wird. Ist ja auch nicht so die typische Kreditvergabe, ja. Also hoffentlich.
Ja. Ich möchte an der Stelle trotzdem nochmal rein für mich zum Verständnis nachfragen, nochmal. Hier in der Würdigung dieser erste Absatz zur Restwertgarantie. Eine Restwertgarantie ist eine Garantie, die eine nicht mit dem Leasinggeber verbundene Partei gegenüber dem Leasinggeber abgibt, soweit so gut, wonach der Wert oder ein Teil des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts, also des Grundstücks, am Ende des Leasingverhältnisses, also wie gesagt am Ende, eine bestimmte Mindesthöhe erreichen wird. Also jetzt nochmal Stichwort Coastal Erosion. Am Ende des dieser Vertragslaufzeit, also ich sehe diese drei Kriterien der Garantie ehrlich gesagt nicht erfüllt. Es geht nicht um das Grundstück, es geht nicht darum, dass am Ende es einen bestimmten Wert hat und der hat auch keine Mindesthöhe. Also eigentlich ist es ein Tilgungszuschuss während der Laufzeit, der halt die Restschuld gegenüber der Bank mindert. Die finanzierende Bank hat hiervon aber eigentlich nichts. Also ich verstehe nicht diesen Gedanken der Restwertgarantie.
Also die finanzierende Bank hat ja sehr wohl was davon, weil vorher getilgt wird, die Bankverbindlichkeit getilgt wird. Und ich meine, wirtschaftlich ist das aus meiner Sicht nichts anderes als eine klassische Restwertgarantie. Ne? Insofern, ich meine, das ist auch keine neue Frage. Das gleiche Thema hatten wir unter IS 17 schon und so weiter. Ja? Also wenn wirtschaftlich sozusagen der Leasingnehmer wirtschaftlich dafür sorgt, dass Restwertrisiken übernommen werden, dann haben wir es eigentlich immer als Restwertgarantie angesehen. Egal, ob es jetzt formal Subordinate Loan war oder eine klassische Restwertgarantie.
Aber wichtig ist ja, dass ja durch dieses, deswegen erfüllt es ja auch keine SPPI. Er sagt letztendlich, ich übernehme das Objektrisiko, indem ich meine Forderung hinten dran stelle. Sie wird ja in dieser Konstruktion, ist sie ja wie Equity, wirkt sie ja. Die Verbindlichkeit in der Objektgesellschaft gegenüber dem Mieter. Hm? Weil sie absorbiert das Objektrisiko im ersten Instanz. So wird die Bank, kriegt ihr Darlehen zurück und ich habe sozusagen implizit den Restwert durch Verzicht garantiert.
Aber die Bank kriegt ihr Darlehen ja auch nur zurück, wenn man jetzt halt unterstellt, dass das Grundstück noch einen gewissen Wert hat. Wenn das jetzt deutlich gemindert wird, aus welchem Grund auch immer, also der Wert des Grundstücks, dann kriegt die Bank die Forderung eben nicht zurück. Die Restschuld nach den 5 Jahren, die ist halt nicht mehr in voller Höhe da.
weil sie währenddessen halt schon getilgt wurde. Aber es ist durchaus denkbar, dass sie auch unter diese, was sind es, 30.000 oder was das hier in dem Beispiel ist, fällt. Also aus Banksicht, also der finanzierenden Bank, tue ich mich sehr schwer mit dem Gedanken. Wie gesagt, die Restschuld des Kredites nach 5 Jahren, die ist nicht mehr so viel, wie sie ohne diesen Tilgungszuschuss wäre. Aber es ist noch eine signifikante Restschuld. Und dass ich den Wert zurückbekomme, hängt nach wie vor allein nicht am Wert des Grundstücks. Und da gibt es keine Art von Mindesthöhe oder ein Mindestwert des Grundstücks, der garantiert wird.
Das ist der Anteil des Mieterdarlehens, ist ja sozusagen garantiert worden in der Restschuld. Das muss ja keine vollständige Absicherung des Restwertes sein, sondern hier ist es eben die Übernahme in Höhe des Darlehens, des Mieterdarlehens. Das ist sozusagen
genau, der
garantierte Restwert des Grundstückes. Also selbst wenn das Grundstück Nullwert wäre, dieser Betrag hat schon mal absorbiert aus Sicht der Bank. Dass die Bank dann im Zweifel noch Permitbedarf hat, weil das Collateral, also die Sicherheit quasi hier das Objekt nochmal doch deutlich weniger reinbringt, das ist ja davon unbenommen. Deswegen sehe ich das weiter als Restwertgarantie.
Also auch dieser Faktor, dass um den Wert am Ende gehen muss, den würden Sie jetzt als nicht so bedeutend erachten, weil wie gesagt, am Ende ist die Rückzahlung vollständig variabel vom Verwertungserlös des Grundstücks. An sich, diese laufende Zahlung, die wir über 5 Jahre machen, hätte man ja auch am Anfang machen können. Und dann wäre einfach nur eine zusätzliche Besicherung gegeben worden. Aber wie gesagt, ich tue mich ein bisschen mit dem Gedanken der Restwertgarantie schwer. Eigentlich ist es ein Collateral. Aber
also man kann das ja
scheinbar der einzige.
Extrem noch mal kurz überlegen. Also wenn das Mieterdarlehen jetzt vollständig das Bankdarlehen ablöst, ja, dann wäre es ja der gleiche Gedanke. Ja? Und hier habe ich eben nur die Situation, dass eben teilweise das Restwertrisiko sozusagen absichert. Und in der Höhe habe ich dann ja eben auch hier nur eine Restwertgarantie, die ich bilanziere, in der Höhe der erwarteten Abschlussmaßnahme. Insofern, ich würde sagen, mit kein Störgefühl.
Wie gesagt, das hatten Sie schon richtig gesagt, das ist auch kein neuer Fall, hatten wir genau die Diskussion über das IS 17 schon. Und am Ende des Tages garantiere ich in Höhe des Mieterdarlehens anteilig die Mindesthöhe auf alle Fälle dieses Grundstückes. Hier ist es auch schon so angelegt, dass ein Teil des Mieterdarlehens auch aufgezehrt wird. Das ist jetzt, was Sie angemerkt hatten, ja, das ist ein bisschen, also auch schon von der Sache, das ergibt sich nicht unmittelbar, dass ich das jetzt ex ante weiß, da könnte ich sagen, ich habe projizierte Grundstückpreise oder sowas. Aber der Grundgedanke ist der gleiche. Ich absorbiere ein Restwertrisiko durch Verzicht implizit. Deswegen ist es ja auch Equity-like an der Stelle. Das
gut, wenn Sie alle zufrieden sind. Ja, wie gesagt,
ich stelle mir jetzt die Frage, im Grunde genommen, ob das ein Problem ist in der Formulierung. Denn Sie haben ja sehr stark auf die Formulierung abgehoben und haben diese drei Bedingungen hervorgehoben, haben gesagt, also wenn man das jetzt so liest, dann mag man tatsächlich der Meinung sein, dass dieser Gedanke, habe im Grunde genommen eine Teilgarantie, halt nicht klar rauskommt. Also kann man das unter Umständen halt schärfen. Genau, so ist es. Also denn oben liest es sich halt sehr apodiktisch. Ja, dass es vollständig passieren muss. Und jetzt sagt ihr, naja, es muss ja nicht vollständig sein, es ist zumindest zu einem Teil da. Und ich glaube, dieser Gap, der wird nicht deutlich. Und daran, also wenn ich jetzt zu der Diskussion folge, schien mir irgendwo vielleicht der Dissens zu sein.
Also stimmt natürlich in gewisser Weise, wie gesagt, die Kriterien, die für eine Restwertgarantie genannt werden, wie gesagt nochmal, dass es eigentlich um den zugrunde liegenden Vermögenswert gehen muss. Da ist ja hier schon eine kleine Diskrepanz. Am Ende der Laufzeit, wie gesagt, ja auch völlig vom Verwertungserlös abhängig. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt ist nichts garantiert, außer dass vorher schon Geld geflossen ist. Und wie gesagt, die bestimmte Mindesthöhe, die dann natürlich in dem Zeitpunkt auch nicht vorliegt. Von daher war für mich der Weg von praktisch dem ersten Absatz der Würdigung, der die Voraussetzung ist für alles, was danach kommt, nicht ganz selbsterklärend, sagen wir es mal so.
Also unbeschadet der Tatsache, dass man das auch nach IAS 17 genauso gewürdigt hat, aber diesmal. In der Tat, der erste Absatz will nicht so richtig zu dem passen, was dann anschließend kommt, weil die Bedingungen im Grunde genommen nicht mehr sauber aufgegriffen werden. Es mag sein, dass das, wenn du sagst, dass das Ding am Anfang mal deutlich länger gewesen ist, dass da irgendwas in der Kürzung rausgeflogen ist, was aber vielleicht dem Verständnis durchaus zuträglich wäre. Also vielleicht guckt er da nochmal rein. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass jeder hier im Ausschuss sagt, das Ergebnis, das macht schon Sinn, was da rauskommt. Dann sollte man nur sehen, dass es formal eben auch sauber ableitbar ist. Auch für jemanden, der eben nicht so tief drin ist. Ja, wenn wir gerade sagen, das soll eine Kanzlei. Okay. Dann glaube ich, können wir das soweit abschließen.
In welcher Form wir jetzt?
Das wäre ich nicht gekommen, aber.
Entschuldigung.
Ich hätte genau diese Frage jetzt auch gestellt, ja. Also